Sonic Youth, dein Wissensforum für Schall und Akustik.
Liebe Freunde der Akustik, ich war vor 2 Wochen auf der DAGA in Rostock und konnte dort Herrn Pior für ein Interview gewinnen. Herr Pior ist Diplom-Ingenieur am Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz, kurz LANUV, in Nordrhein-Westfalen und zuständig für Geräuschemissionen und Emissionen von Industrie- und Gewerbeanlagen. Er ist nun fast seit 40 Jahren im Amt. Ich freue mich sehr, Sie im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Pior.
Hallo, Herr Hemmer. Ich freue mich auch.
Ja, sehr schön. Sie beleuchten oft das Thema Geräusche bei Windenergieanlagen. Wie kamen Sie zu dem Thema oder wie kam das Thema zu Ihnen?
Ja, Sie haben schon darauf hingewiesen, dass ich so fast 40 Jahre im Amt bin. Also 1980 habe ich bei der LES, Landesanstalt für Emissionsschutz, eine Vorläuferorganisation des LANUV, angefangen. Und wir hatten durchaus wissenschaftlichen Anspruch, den wir noch heute auch noch haben. Mhm. Und 1983 im März bekam mein Chef einen Anruf vom staatlichen Umweltamt Bonn. Es sollten in Euskirchen Windenergieanlagen vermutlich errichtet werden. Und die Frage war, was ist da zu beachten? Also könnte es da Lärmprobleme geben oder nicht? Mein Chef gab mir die Anfrage und sagte, machen Sie doch mal eine Literaturrecherche, wie das so üblich war.
Das heißt, das waren die ersten Windenergieanlagen, die jetzt quasi hier im Umfeld...
Das waren die ersten Windenergieanlagen, die in Nordrhein-Westfalen errichtet werden sollten.
Okay.
Also es gab eine Bauvoranfrage erstmal und insofern war die Behörden gefragt, müssen wir da irgendwas beachten, und man wusste noch nichts auf Behördenseite. Die Literaturstudie, die ich dann gemacht hatte, zeigte auch, dass kaum Daten veröffentlicht worden waren, akustische Daten zu Windenergieanlagen. Es gab eine amerikanische Veröffentlichung, die hatten in Amerika ein paar Prototypen. Und in Deutschland fand ich wohl Hinweise, dass es Forschungsvorhaben gab, die Windkraftanlagen fördern wollten. Also in der Phase war beispielsweise der Grovian, wurde geplant, aber es gab auch kleinere Unternehmen. Und so fand ich dann neben dem, dass ich wusste oder ausbekam, dass es relativ wenig zu akustischem Sachverstand zu dem Thema gab, fand ich die Institutionen, die auf dem Gebiet einfach als Windenergieforschung betrieben und guckten, wie kriegt man aus Windenergie. Und als junger Mensch schreibt man solche Institutionen einfach an, und wir waren eine bekanntgegebene Messstelle und konnten anbieten, wir können für euch Messungen machen, wir werden schlau und ihr bekommt einen Messbericht. Mhm. Und so war es dann 2 Monate später nach der Anfrage möglich, dass ich nach Pellworm fahre, wo es ein Testfeld von Windkraftanlagen gab und ich dann die erste Windkraftanlage meines Lebens durchmessen konnte. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Emissionsmessnorm für Windkraftanlagen speziell, aber natürlich Emissionsmessungen an normalen Anlagen gab es. Also insofern konnte man Schallleistungspegel messen. Wir hatten auch klar, dass wir den Betriebszustand mitschreiben mussten, haben also einen Anemometer mitgehabt in 10 Meter Höhe. Die Anlagen selber waren damals Masthöhen 10 Meter. Das war eine 20 kW Anlage, also aus heutiger Sicht eigentlich Spielzeug. Und wir konnten das Emissionsverhalten messen. Wir waren ja wissenschaftlich ausgerichtet. Insofern haben wir nicht nur A-Werte gemessen, und wir befürchteten eigentlich, dass man so einen Drehklang finden würde, wie beim Ventilator, wo klar ist, der Drehklang ist, der Grundton ist Drehzahl mal Schaufelzahl. Und das hätte irgendwo im Bereich bei 2,9 Hertz sein müssen. Und insofern haben wir ein Spektrum aufgenommen von 2,5 Hertz bis 20 Kilohertz und haben uns das insgesamt angeguckt. Was einfach toll ist, dass man so richtig physikalische Akustik machen kann und nicht nur auf A-Werte beschränkt war.
Ja.
Wir haben Körperschallmessungen am Mast gemacht, um zu gucken, ob der Mast abstrahlt. Und wir haben erste Messungen gemacht, um rauszukriegen, ob die Anlagen eine Richtcharakteristik haben. Mhm. Ja, und damit war dann der erste Messbericht draußen. Und ich zeigte, man konnte es messen, es machte Geräusche. Und die konnten durchaus auch für den Emissionsschutz bedeutsam sein. Und damit war klar, das ist ein Thema, was weiter verfolgt werden durfte. Und dann habe ich weitere Messungen gemacht und konnte dann 1984 88 auf der Daga 8 Messberichte vorstellen und damit war der Grundstock gelegt. Und damit war eigentlich klar, wenn da was in Nordrhein-Westfalen lief und jemand hatte Probleme, konnte er mich fragen. Und so wurde dann mein Wissen immer größer und die Entwicklung wurde so dann unterstützt. Dann später entwickelten sich daraus richtige Messinstitute, die nur mit Emissionsmessung Geld machten. Also nicht Geld machten, die verdienten damit ihr Lebensunterhalt. Es entwickelte sich, 1984 gab es dann von der Internationalen Energieagentur die erste Norm dazu. Und dann habe ich mich da so rausgezogen, weil wenn es hauptberufliche Leute gab, die sich dann mit solchen Themen beschäftigten, dann waren wir als Forschungsnehmer einfach, mussten wir zurücknehmen, weil eben wir nicht wollten, dass Ingenieurbüros aufgrund unserer Tätigkeit plötzlich keine Arbeit mehr hatten. Mhm. Ja, und so ist das eben gekommen.
Das heißt, das Thema kam zu Ihnen sozusagen?
Das Thema kam von außen zu mir. Es war eben die günstige Zeit da. Es war vorher ja die Ölkrise gewesen, 79, 80 oder eine der Ölkrisen. Der Club of Rome hatte schon darauf hingewiesen gehabt, dass die fossilen Brennstoffe irgendwann zu Ende gehen würden. Und so war das Thema regenerative Energien eigentlich, lag in der Luft. Sonst wäre auch nicht sowas wie eine Großwindanlage, eine 3-Megawatt-Anlage schon geplant gewesen. Es tut mir schrecklich leid, dass ich die nicht habe messen können. Und als wir da vorbeigefahren sind, stand das Ding und bewegte sich nicht. Also die ersten Grovian-Messungen habe ich nicht gemacht.
Aber diesen Messbericht von 83, den gibt es quasi noch?
Den gibt es noch, natürlich gibt es
den. Der ist sogar hier, ja,
perfekt. Natürlich, das war die Anlage. Da können Sie die auf dem Foto sehen, also ein Zweiflügler. Ja. Schon modern, war eine pitchgesteuerte Anlage, also die modernste Technologie aus heutiger Sicht.
Wow.
Ein Stahlrohrmast, der schön noch zu Schwingungen angeregt wurde, also zu Körperschall und insofern deutlich abstrahlte.
Ja. Die Höhe ist echt schlecht abzuschätzen, ne? Aber das ist der Windmestmast, das heißt, der ist 10 Meter?
Ja, der steht ja weiter weg. Also die Anlage hatte eine Nabenhöhe 10 Meter und einen Rotordurchmesser von 11 Meter.
Da muss ich gleich Fotos von machen. Das nehme ich mit auf jeden Fall unter den Podcast, weil das sieht sehr interessant aus. Und die ist von 83, ne?
Die ist von, der Bericht ist von Juli 83. Und Sie sehen also, zwei Monate hat die Vorbereitung gedauert, bis der Bericht dann da war, nochmal 2 Monate.
Das ist alles noch mit Schreibmaschine geschrieben, ne?
Das war so. Es gab ein Schreibbüro, was einem dann die Sachen geschrieben hat. Und deshalb gibt es auch die Bilder erst hinten.
Achso, technischen.
Die technischen Berichte, wo die Messpunkte lagen und solche Sachen.
Wow, das ist echt spannend.
Ja, und eben das Spektrum. Ne? Man sieht, ab 2,5 Hertz bin ich ganz stolz drauf.
Was ist das Terz? Ne?
Das sind Terzen, ja. Und wir hatten einen Echtzeit-Terz-Analysator, der eben diese ganzen Frequenzbereiche in einem durchmessen konnte. Was heute trivial ist, damals war das aber schon so Spitzenklasse.
Wow, das sieht echt spannend aus.
Ja, es war spannend.
Schön. Denken Sie denn, dass das Thema Windenergie noch größer wird in Deutschland? Ich meine, wir sind ja schon gut weit fortgeschritten, aber wird es noch größere Bedeutung kriegen, gerade im Bereich Schall?
Klar, es gibt ja noch Fragen, die offen sind. Es gibt zurzeit große Forschungsvorhaben bezüglich der Emission. Wir haben manche Anlagen, die unter bestimmten Betriebsbedingungen einfach so wusch, wusch, wusch machen, was dann in der Nachbarschaft störend ist. Und die Frage ist, warum machen die das? Und da gibt es einfach zurzeit Forscher, die daran arbeiten. Und ich denke, also es gibt noch genügend und es steht Repowering auf jeden Fall an Standorten und man sucht ja auch noch neue Standorte. Insofern denke ich, wird das Thema Emissionsschutz weiterhin eine Bedeutung haben. Aber ich denke, wir sind da eigentlich auch relativ gut aufgestellt.
Ja. Sie haben einen Vortrag über die WHO-Leitlinien auf der Daga in Rostock gehalten. Leider konnte ich ja nicht mehr teilnehmen, ich war da schon unterwegs. Können Sie uns denn einen kurzen Einblick auch für unsere Hörer mal geben, um was ging es denn in dem Vortrag?
Ja, in dem Vortrag ging es eigentlich darum, dass am 10. Oktober letzten Jahres der europäische Zweig der Weltgesundheitsorganisation Leitlinien für Umgebungslärm herausgegeben hat. Und in den Meldungen, die durch die Presse und durch das Radio gingen und die mich morgens um 6 Uhr weckten, hörte ich, da steht auch was zu Windenergieanlagen drin. Das führte dann dazu, dass ich, bevor ich gefrühstückt habe, erstmal meinen PC hochfuhr zu Hause und guckte, was steht denn da zu Windkraftanlagen drin, steht das wirklich drin? Und den Link habe ich mir dann gleich zur Arbeit geschickt. Also es steht eigentlich ganz vieles zu Verkehrsgeräuschen drin. Dann gibt es etwas zu Freizeitlärmgeräuschen. Also wenn man auf Kirmes geht oder zu Konzerten, worauf man achten sollte. Und es gibt Empfehlungen zu Windenergieanlagen da drin. Gut. Ja, dann habe ich mir erstmal die Studie angeguckt. Es stand eine Empfehlung, dass der Tagesmittelungspegel der LDEN sollte kleiner 45 dBA sein. Dann habe ich erstmal meinen Kollegen gefragt, der sich mit Umgebungslärm beschäftigt, was ist denn der LDEN tatsächlich? Mhm. Und er hat mir dann die Formel aufgeschrieben. Und das ist eine Kenngröße, die von der Europäischen Gemeinschaft genutzt wird, um Geräuscheinwirkungen zu kennzeichnen. Es ist ein Jahresmittelungspegel, wobei die besondere Schutzwürdigkeit der Abendstunden durch einen Zuschlag von 5 dB zu berücksichtigen ist und der Nachtzeitraum durch einen Zuschlag von 10 dB zu berücksichtigen ist. Wenn man sich das dann anguckt, dann ist es bei einer konstant einwirkenden Quelle, die einen Pegel von 45 dBA als LDEN macht, so dass dann ein Pegel rauskommt von 39, irgendwas dB, die dann nachts und tags einzuhalten wäre, wenn die Anlage konstant emittiert und imitiert. Wenn man dann so wie ich im Emissionsschutz arbeitet, dann kennt man die TA-Lärm, nach der die Geräusche von Windenergieanlagen zu beurteilen sind. Die TA-Lärm hat als Kenngröße nicht den LDEN, den die Europäische Gemeinschaft als Kenngröße hat, sondern hat Nachtrichtwerte und Tagrichtwerte. Windenergieanlagen werden üblicherweise akustisch begrenzt durch den Nachtrichtwert. Und der ist in Dorfgebieten und im Außenbereich, wo Windkraftanlagen üblicherweise ja errichtet werden, 45 dBA. Und wenn da also jetzt plötzlich aufgrund einer WHO-Empfehlung ein Wert von 39 dB steht, dann heißt das erstmal, huch, das könnte ein Problem sein. Mhm. Das habe ich dann erstmal meinem Ministerium berichtet, habe gesagt, das muss man ernst nehmen und ich gucke es mir die Tage mal genauer an, was denn dahinter steckt. Ja, und das habe ich dann gemacht und über das, was ich dann rausgefunden habe, habe ich auf der DAGA berichtet. Mhm. Zunächst habe ich geguckt, ob in dem WHO-Leitfaden denn irgendwie steht, wie ist denn der LDEN tatsächlich zu ermitteln? Weil bei Windkraftanlagen ist das ja nicht ganz so einfach. Also bei einer Straße könnte man ja sagen, wir stellen einfach ein Messgerät daneben und lassen das ein Jahr lang messen und dann haben wir den LDEN, wenn wir Zuschläge automatisch vergeben würden, fürs ganze Jahr. Und das wäre dann die Kenngröße, die wir zum Vergleich hätten, heranzuziehen hätten. Bei Windkraftanlagen ist es so, dass neben den Betriebsgeräuschen, also neben den Betriebsgeräuschen der Windkraftanlagen, ja der Wind auch Geräusche macht. Also es rauscht in den Bäumen, an den Hauskanten, treten Wirbel auf, die geräuschmäßig in Erscheinung sind. Ja. Und insofern ist das schon relativ schwierig. Und die WHO sagte, sie hat keine eigenen Studien dazu gemacht, also keine eigenen Messungen, sondern sie hat eine Metastudie gemacht, das heißt, sie hat geguckt, was für Forschungsvorhaben gibt es und welche Erkenntnisse gibt es und hat die neu ausgewertet. Mhm. Insofern, es stand in den WHO-Leitlinien, steht eigentlich nicht drin, wie der LDEN konkret für Windenergieanlagen zu erfassen war. Das interessierte mich dann aber doch, weil wenn es einen Richtwert gibt, dann muss es dazu ja auch ein Verfahren geben, wie der zu ermitteln ist. Weil ob wir die Temperatur in Celsius messen oder in Fahrenheit, hat ja schon eine Bedeutung. Ja. Und insofern hat es auch in der Akustik eine Bedeutung, wie misst man denn was oder wie erfasst man das. In der WHO-Leitlinie gibt es aber ganz viel Literatur. Also die Literaturstudien, die ausgewertet worden sind auch hinten angegeben. Das hieß dann also für mich erstmal gucken, wie kommst du an die Literatur, was heutzutage eigentlich kein Problem mehr ist, früher auch schon kein Problem war, aber heutzutage kann man einfach einen Kollegen in Japan eine Mail schreiben und den bitten, er möchte doch, ob er einmal seinen Artikel schicken könnte und 3 Stunden später, wenn man Glück hat, hat man den. Und rausgekam dann, dass die LDN-Werte, also die Emissionsbelastung, nicht gemessen worden sind, sondern berechnet worden sind. Gut, und dann heißt es für einen, dann guck doch mal, wie haben die denn berechnet? Mhm. Ja, und dann war erkennbar, alle Anlagen wurden betrachtet im Betriebspunkt. Also erstmal, es gab Befragungen von Anwohnern, haben Soziologen befragt und Akustiker wussten, welche Anlagen stehen denn in der Nachbarschaft. Mhm. Und sind in die Planungsunterlagen gegangen und haben geguckt, was für Emissionen macht die Anlage bei 8 Meter pro Sekunde. Also bei einem Betriebspunkt wurde die Emission genommen und wurde damit berechnet die Emission. Gut, da muss man sagen, in Deutschland gucken wir nicht bei 8 Meter pro Sekunde, sondern wir gucken, wie laut kann die Anlage denn tatsächlich werden. Das kann üblicherweise auch etwas lauter sein, 1 dB, 1,5 dB lauter. Es kann auch der gleiche Wert sein. Mhm. Also da gibt es einen ersten Unterschied zwischen unserem Prognosevorschrift, die im Genehmigungsverfahren anzuwenden ist, und das, was die Studien, die der WHO-Leitlinien zugrunde lagen, gemacht haben. Mhm. Gut, also dann hatte ich mir also die Emissionsdaten angeguckt. Dann kommt der spannende Teil, was ist denn für ein Prognosemodell genommen worden? Wir haben ja unser Prognosemodell Ende 2017 umgestellt, weil wir gesehen hatten, dass das Prognosemodell nicht auf der sicheren Seite lag. Und seitdem haben wir das sogenannte Interimsverfahren. Wenn man dann in die Studien guckt, dann haben die meisten Studien als Prognosemodell das allgemeine frequenzselektive Verfahren der ISO 9613 Blatt 2 genommen, was sagt, wenn der Boden zu Bewuchs geeignet ist, rechne mit G gleich 1. Ja. G gleich 1 heißt, es gibt keine Bodenreflexion, es gibt aber eine zusätzliche Absorption des Bodens. Das haben wir in Deutschland nie gemacht. Also insofern war an der Stelle mir schon mal klar, da sind wir viel strenger als das, was die Kollegen in der WHO-Studie gemacht haben. Und ich habe einfach mal ein Spektrum genommen, ein mittleres Spektrum von aus einer Veröffentlichung, wo 50 Windkraftanlagen durchgemessen worden sind und man dann ein mittleres Spektrum angegeben hat. Und habe für dieses mittlere Spektrum die Emissionen berechnet nach ISO 9613, Blatt 2, unter Ansatz von G gleich 1. Das Modell, was wahrscheinlich dieser ganzen WHO-Studie zugrunde zu legen ist. Und habe das nach unserem Interimsverfahren berechnet. Und dann kam raus, dass wir an der Stelle in Abständen von 500 Meter bis 2 Kilometer, habe ich gerechnet, wenigstens 3,3 bis 3,6 dB höhere Pegel berechnen würden. Als das, was die Kollegen von der WHO gemacht haben. Von daher haben wir da eine große Sicherheit an der Stelle einfach in unserem Prognosemodell, weil wir erkannt haben, dass das Prognosemodell der ISO 9613, das für bodennahe Quellen entwickelt worden ist, für hochliegende Quellen einfach viel Berechnungen liefert. Gut, das war also dann der Teil des Ausbreitungsmodells. Und dann ist es so, wenn Sie sich mit Genehmigungsverfahren in Deutschland auskennen, dann sagen unser Verwaltungsgericht oder unser Oberverwaltungsgericht in Münster, die Prognose muss auf der sicheren Seite sein. Deshalb ist es bei Windenergieanlagen üblich und auch bundesweit durch die LRI-Hinweise, dass man sich Gedanken macht, wie genau ist denn die Prognose? Und deshalb würde man den oberen Vertrauensbereich des prognostizierten Pegels abschätzen. Das heißt also, wir benutzen einen Sicherheitszuschlag, den wir mathematisch bestimmen. Dieser Sicherheitszuschlag ist rein, wenn wir uns das, die Unsicherheit des Prognosemodells angucken, führt er zu einem Zuschlag von 1,3 dB. Mhm. Und jetzt haben wir also die 1,3 dB plus die 3,3 dB und damit haben wir schon einen deutlichen Zuschlag. Und wenn man das Ganze dann umrechnet, dann
gegenüber der
WHO-Leitlinie, dann sieht man, da wo die WHO-Leitlinie 45 dB LDN berechnet, vorausgesetzt konstanter Betrieb, was das dann heißt für die WHO, müsste ich gleich nochmal erklären, dann liegen wir dabei 44,9 dB. Also wir werden also 0,1 dB weniger streng als die WHO. 0,1 dB darüber brauchen wir als Akustiker nicht zu diskutieren. Wenn wir uns angucken, dass unser Betriebspunkt auch schon höher liegen würde, dann haben wir die weg. Wenn wir uns angucken, dass weder die WHO noch wir die Richtcharakteristik der Windkraftanlage tatsächlich in der Prognose abbilden, sondern wir tun so, als wenn die Anlage unter Mitwindbedingungen komplett einwirken würde, dann haben wir da durchaus diese 0,1 dB Sicherheit drin. Gut. Ich wollte noch was sagen zu den 6,3 dB, die man halt theoretisch bräuchte, um den Jahresmittelungspegel zu berechnen, wenn die Quelle konstant emittieren würde. Es war den Kollegen, die da die WHO-Studien gemacht haben, durchaus klar, dass eine Windkraftanlage nicht immer mit 8 Meter pro Sekunde betrieben wird. Und da gab es eine Veröffentlichung von einem Kollegen aus den Niederlanden, Herrn van der Berg. Der hat sich das mal für die niederländischen Verhältnisse angeguckt und hat gesagt, also im Prinzip, wenn wir den Nachtpegel haben bei 8 Meter pro Sekunde und wir wollen den LDN berechnen, dann addieren wir zu dem Nachtpegel einfach 4,7 dB plus minus irgendwas und die 4,7 dB ist dann nachher in die WHO-Berechnung mit großer Wahrscheinlichkeit eingeflossen, weil darauf haben sich die meisten Autoren dann geeinigt gehabt. Gut. Und insofern... Also kann man davon ausgehen, dass das, was die WHO-Studie fordert an Schutz, den haben wir in Deutschland schon seit einiger Zeit realisiert.
Nur halt nicht als Gesamt-LDN, sondern halt bezogen dann halt auf die Beurteilungszeiten aus der TLR.
Ja. Also bei uns erfolgt der Schutz durch den Nachtpegel, den wir zulassen. Und die WHO verschmiert den Pegel aufs... den ganzen Tag und sogar aufs ganze Jahr und berücksichtigt dann Phasen, wo kein Wind weht und sagt, da die führen auch geben keinen Beitrag. Also was wir also nicht machen würden, wir sagen, die Anlage kann nachts eine Stunde Nennleistung laufen, also wird dieser Betriebspunkt auch in der Prognose zugrunde gelegt.
Richtig, in der Prognose.
Was die WHO nicht gesagt hat und wo ich denke, wo man noch ein bisschen nachdenken kann, ist, dass bei uns manche Windkraftanlagen ja Tag und Nachts unterschiedlich betrieben werden. Die werden nachts schallreduziert betrieben. Das heißt, da wo die Holländer gesagt haben, das gibt 4,7 dB, würde bei uns dann vielleicht ein anderer Wert stehen. Das wäre dann aber wieder standortabhängig und typabhängig. Das kann man also berechnen. Ich habe sowas auch berechnet und ich meine, in vielen Fällen ist das unkritisch. Aber wenn man jetzt Anlagen maximal nachts abdrosseln würde, ne, dann könnte das eine Bedeutung bekommen. Aber zurzeit denke ich, also das, was ich zunächst, also wo ich befürchtet hatte, da haben wir ein richtig großes Problem, das ist garantiert nicht so. Dadurch, dass wir die Norm nicht schematisch angewandt haben, sondern haben geguckt, wo sind die Unsicherheiten und haben versucht, diese Unsicherheiten seit vielen Jahren in der Prognose zu berücksichtigen, haben wir da eine gewisse Sicherheit und ja, also ich bin damit zufrieden, weil als Emissionsschützer möchte man ja nicht, dass die Leute krank werden. Also das ist schon so ein Ziel, dass man sagt, Krankheit sollte nicht sein und Belästigung auch keine erhebliche Belästigung. Und insofern denke ich mir, wir sind so, versuchen auf dem richtigen Weg zu sein.
Wie war so die Resonanz nach dem Vortrag? Gab es nochmal Fragen, die jetzt gerade da auch nochmal diesen LDN betreffen? Oder gab es andere Fragen, die da noch irgendwie interessant waren?
Es gab Fragen, ich erinnere mich nicht mehr an die
Fragen. Ja, man ist
also die Resonanz war, es haben mir mehrere Leute gesagt, das wäre ein toller Vortrag gewesen. Diese formelmäßigen Sachen konnte ich da auch auf Folien darstellen. Insofern, wenn Sie die Formel sehen, ist das eigentlich klar. Und es waren die Berechnungen, waren auch alle verbal rübergebracht und war auf den Folien zu sehen, wo man was zu addieren hatte. Und damit war die Nachvollziehbarkeit, wieso der LDN von 45 dBA bei uns im Nachtpegel von 44 dBA entsprechen würde im Genehmigungsverfahren, war für die Zuhörer und Zuschauer sehr gut nachvollziehbar.
Deswegen würde ich auch vorschlagen, wir machen die Formel, setzen wir noch in die Shownotes unter den Podcast mit rein, dann kann man sich das auch nochmal angucken und besser nachvollziehen. Die übernehme ich dann gerne aus Ihren Folien, wenn Sie mir die zur Verfügung stellen. Ich fand das super spannend. Ich denke, man hat jetzt nochmal einen besseren Eindruck bekommen, was auch diese WHO-Leitlinien oder wie die zu interpretieren sind, gerade in Bezug auf diesen gemittelten Pegel über den ganzen Tag. Ich bedanke mich für das Interview. Ich fand das super spannend. Ich hoffe, unsere Hörer auch. Und würde mich freuen, wenn wir das nochmal irgendwann mit einem anderen Thema eventuell wiederholen könnten. Bis dahin, vielen Dank, Herr Pior.
Ja, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Es macht ja Spaß, über seine Arbeiten zu berichten.
Ja, das freut mich. Sehr schön. Okay, dann bis dahin, liebe Hörer, und bis bald.
Viele weitere interessante Informationen und Podcasts findet ihr auf sonichuse.de.